Es konnte nur noch Sekunden dauern, ehe seine Verfolger das Flussbett fanden. »Zeit für ein paar Tricks«, beschloss er. Ein paar Meter voraus bot ihm ein großer Felsbrocken etwas Schutz. Er erreichte den Felsen und ging dahinter in Deckung, gerade noch rechtzeitig, bevor ein weiterer neonblauer Phaserstrahl über ihn hinwegpeitschte. Hastig durchstöberte er den Inhalt seiner Taschen, bis er den Zünder fand. Das Heulen eines neuen Phaserschusses erklang, der fast ein Viertel des Felsbrockens abbrach, hinter dem Quinn in Deckung gegangen war. Der plötzliche Geruch von verschmortem Carbon und Eisen erinnerte ihn an den Gestank eines leeren Kochtopfes, den man auf der Flamme vergessen hatte. Rufe ertönten, das Geräusch sich nähernder Fußtritte wurde lauter. Sie kamen. Er aktivierte den Zünder. Purpurrote Blitze erleuchteten die tiefschwarze Nacht und eine Reihe von lauten Explosionen erschütterte die Umgebung. Die leiser werdenden Detonationen vermischten sich mit der Kakophonie zahlreicher erschreckter Tiere, gefolgt von dem Quietschen und Rumpeln zersplitternder Baumstämme, die unter ihrem eigenen Gewicht zusammenbrachen und zu Boden stürzten. Schreie wurden laut.
»Vorsicht!«
»Und alle runter!« hörte Quinn. Ein Dutzend stattlicher Bäume stürzten in einem sich überlappenden Muster in das Flussbett, um so eine Verfolgung unmöglich zu machen. Eine dichte Rauchwolke nahm den Verfolgern die Sicht und das Prasseln vieler kleiner Feuer übertönte die Geräusche, die Quinn machte, als er seine Flucht fortsetzte. Er hörte jemanden aus der Gruppe seiner Verfolger, wahrscheinlich den Anführer, der sich vergewisserte, dass seine Leute alle in Ordnung waren. Dann gab er den Befehl zum Rückzug ins Camp. Quinn war froh, dass bei der Explosion niemand verletzt worden war. Schon vor langer Zeit hatte er den Wert von einfachen Lügen, klaren Fluchtstrategien und unerwarteten Ablenkungen zu schätzen gelernt. Es gab nur wenige Regeln, die er wirklich respektierte. Insgesamt sah er sich als moralisch flexibel und ethisch anpassungsfähig an. Aber für ihn stand fest, dass kein Job in diesem Universum es wert war, jemand anderen dafür zu töten. Verprügeln? Klar. Betäuben, wenn es sein musste. Aber jemandem ernsthafte Verletzungen zuzufügen oder ihn zu töten, das war eine Grenze, die Quinn nur im Fall der Selbstverteidigung überschritt. Wenige Minuten später überquerte er den Gipfel des Hügels und gelangte auf dessen steilere und steinigere Seite. Er kletterte über einige lose Steine auf die Rosinante zu. Unter einem geräumigen Überhang aus Schiefer stand sein Schiff geschützt im Dunkeln. Der zentrale Rumpf war wie ein langer, dünner Keil geformt. An den Seiten waren zwei schwerfällige Warp-Gondeln angebracht, die imposant wirkten und in der Länge beinahe zwei Drittel der Hauptsektion ausmachten. Die Navigationsruder, die normalerweise in einem sanften Winkel von den Warp-Gondeln abstanden, standen aufrecht inmitten der Landekonfiguration. Die Rosinante war dunkelgrau, sah man von den etwas helleren Flecken ab, an denen die Außenhülle im Laufe der Zeit in der einen oder anderen außerirdischen Schiffswerft häufig mehr schnell als gut repariert worden war. Das aus vier Sitzen bestehende Cockpit verbarg sich hinter einer getönten Scheibe. Quinn schritt über die tiefen Furchen, die sein Schiff bei der Landung in den Fels geschnitten hatte. Er zog die Bedienungseinheit unter seinem Gürtel hervor, und als er den Code in die Fernbedienung eingab, um den Bauch des Schiffes zu öffnen, zitterten seine Finger noch immer, eine körperliche Reaktion auf die geistige Erkenntnis, fast erschossen worden zu sein. Die Tür öffnete und senkte sich mit einem hydraulischen Zischen. Kleine Wolken aus undichten Kühlmittelleitungen senkten sich herab, wie der Geist eines Wasserfalls, als Quinn die Rampe zum Schiff hinaufstieg. Als er das Schiff betrat, aktivierte er einen Schalter, um die Rampe zu schließen, und machte sich auf den Weg in das Cockpit. Mit einem erstickten Keuchen und einem mahlenden Geräusch schloss sich die Rampe hinter ihm in dem Moment, als er erschöpft in den Sitz fiel. Quinn schwitzte. Schweißtropfen rannen an seinem Gesicht und an seinen Armen herab. Sein Atem ging flatternd. Er sah sein ausgezehrtes Spiegelbild in der getönten Frontscheibe und registrierte bestürzt, wie wenig freundlich die Jahre ihn behandelt hatten. »Man wird wirklich nicht jünger. Das ist verdammt sicher«, räumte er sich selbst gegenüber ein. »In letzter Zeit verlasse ich mich immer mehr auf mein Glück. Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob ich mir, was das Glück angeht, noch so sicher sein darf.« Er streckte die linke Hand aus und begann Schalter umzulegen, um die Bordsysteme hochzufahren, während seine rechte Hand an den Kontrollen des Impulsantriebs und der Warpspulen arbeitete. Von einem Geistesblitz angetrieben, schwang er halb mit seinem Stuhl herum und aktivierte einen Subraumfunkverzerrer. »Die Chancen stehen nicht schlecht, dass die Typen, die auf mich geschossen haben, um Hilfe rufen werden. Ihre Kommunikationssysteme eine Zeit lang zu blockieren, würde Quinn genug Zeit verschaffen, um das System zu verlassen, bevor ungebetene Verstärkung Nachforschungen anstellte. Er war sehr vorsichtig gewesen und hatte 6 Tage gewartet, nachdem die Sagittarius den Orbit verlassen hatte. Erst dann hatte er es gewagt, mit seinem Schiff aus dem Versteck zu kommen und so nahe am Camp zu landen. »Es gibt immer noch keinen Grund, unvorsichtig zu werden«, ermahnte er sich. »Nun, zumindest nicht noch unvorsichtiger.« Die Warp-Maschinen waren noch immer in der Aufwärmphase, als die Farbe der Lampen des Impulsantriebes auf grün wechselten. Darauf erpicht, so schnell wie möglich von diesem Planeten wegzukommen, aktivierte Quinn die Antigravitation, zog die Landestützen ein und glitt mit dem Schiff einige Meter vorwärts. Sobald es den Bereich des Überhangs verlassen hatte, richtete er die Nase auf und beschleunigte, bis die Rosinante die Atmosphäre so schnell verließ, wie der Antrieb es ihr ermöglichte. Als die Rosinante durch den Orbit brach, beendeten die Warp-Spulen ihre Startsequenz. Ohne mit einem einzigen Blick die kleiner werdende Welt Ravana 4 zu beachten, gab Quinn den längsten, einen fast kreisförmigen Kurs zurück nach Vanguard ein, den er berechnen konnte. Er kalkulierte dabei sämtliche Treibstoffreserven mit ein und sprang schließlich auf Warp-Geschwindigkeit. Es würde mehr als eine Woche dauern, bevor er seinen Fuß wieder auf die Station setzen konnte. Das sollte genug Zeit sein, um mir zu überlegen, was ich Gens erzählen werde, überlegte er, oder um alternativ eine nette Beerdigung zu planen. Commander Dean Singer sah auf, als der Suchtrupp auf dem schmalen Weg hinter den Baracken zurückkehrte.
Konnte jemand einen vernünftigen Blick auf ihn werfen?
Die Mitglieder seines Teams beantworteten die Frage mit mürrischem Schütteln ihrer Köpfe. Er gab dem zerstörten Generator des Sensorengitters einen Tritt und seufzte.
»Ach, großartig! Einfach großartig!«
Er öffnete die unförmige Minenarbeiterjacke, die er trug, und nahm einen Kommunikator von seinem Gürtel. Mit einer Handbewegung ließ er die Abdeckung aufspringen, und ein zweifaches Zirpen bestätigte einen offenen Kanal. Er stellte das Gerät auf die Frequenz ein, die das Team im Untergrund benutzte, und aktivierte die Übertragung. Die Crew lief verwirrt auseinander, während Singer auf eine Antwort des Forschungsteams wartete, das unterhalb des Camps arbeitete. Encintana antwortete auf Singers Ruf. Ihre sachliche, vulkanische Stimme ertönte ruhig und klar.
Tana hier?
Tana, hier ist Singer. Seine Stimme klang drängend. Haben Sie schon heruntergefahren?
Noch nicht, Commander. Wir werden sehr wahrscheinlich noch 21 Minuten benötigen, um das gesamte System erfolgreich herunterzufahren.
Singer runzelte die Stirn. Dann fügte er sich den Gegebenheiten, die inzwischen außerhalb seiner Kontrolle lagen.
»Verstanden, Ensign. Bitte beschleunigen Sie den Prozess, falls die Umstände es erlauben.«
»Verstanden, Sir.«
»Singer, Ende.«
Er schloss seinen Kommunikator mit einer Hand, aber als er ihn zurück an den Gürtel stecken wollte, piepte er zweimal und signalisierte eine eingehende Nachricht. Singer nahm das Gerät wieder hoch und öffnete es.
»Singer hier?«
»Commander, die Subraumkanäle sind wiederhergestellt,«
ertönte die Stimme von Lieutenant John Ott, dem Kommunikationsoffizier.
»Ich öffne einen sicheren Kanal zu Vanguard. Was wollen Sie ihnen sagen?«
»Einen Moment«, erwiderte Singer.
Einmal mehr bedachte er die verbliebenen Mitglieder des Suchtrupps mit einem wütenden Blick.
»Kann mir irgendjemand sagen, ob der Eindringling ein Klingone war?«
Hochgezogene Schultern und geschüttelte Köpfe begleiteten den Chor von gemurmelten Antworten.
»Miguel, Sie waren der Erste, der ihn gesehen hat. Können Sie mir gar nichts über ihn sagen?«
»Nicht bei diesen Nichtverhältnissen«,
erwiderte Chief Paddy, Officer Miguel Velez.
»Ich bin mir ziemlich sicher, dass er helles Haar hatte, aber ich kann wirklich nicht sagen, ob es weiß, grau oder gelb war.«
Als er die Enttäuschung in Singers Gesicht sah, fügte er
»Sorry, Sir«
hinzu.
»Nicht Ihr Fehler«, sagte Singer.
Er wandte sich wieder seinem anderen Gespräch zu und sagte in den Kommunikator
»Ott, informieren Sie Töprin darüber, dass wir einen Eindringling hatten, dessen Identität unbekannt ist. Machen Sie ja außerdem klar, dass wir ein neues Sensorengitter benötigen, und zwar im Eilschritt.«
Brücke an Lieutenant Xiong.
Ming Xiong stopfte den letzten Zipfel seines Uniformhemdes in den Rucksack und schloss ihn. Alle Sachen waren nun gepackt, und er war bereit, die Reise anzutreten. Er langte an die naheliegende Wand und drückte die Taste am Intercom.
Tatsächlich waren alle Wände in diesem Quartier, das er sich zudem noch mit dem Chefingenieur der Sagittarius, Master Chief Petty Officer Mike Ilucci, teilen musste, klaustrophobisch nah. »Xiong hier?«
»Es ist Zeit, Ming«, erklang die Stimme von Captain Nasir. »Die Bombe erwartet ihre Ankunft.«
»Ich bin auf dem Weg«, sagte Xiong und schlang sich beide Riemen seines Rucksacks über die Schultern. »Xiong, Ende!«
Er deaktivierte das Intercom, warf noch einen prüfenden Blick in seinen Schrank, vergewisserte sich, dass er nichts vergessen hatte, und schloss ihn.
So eng die räumlichen Verhältnisse an Bord eines Schiffes der Archer-Klasse auch waren, er würde das Schiff und seine Crew vermissen. In den beiden kurzen Wochen, die er mit ihnen verbracht hatte, die erste auf seinem Weg nach Ravenna 4, wo er die Entdeckung gemacht hatte, und die zweite nun bei seiner Rückkehr auf die Vanguard, wobei die Route jedes Mal aus schrecklich vielen Umwegen bestand, hatte er den Umgang mit ihnen als deutlich entspannter empfunden als mit seinen anderen Kameraden in der Sternenflotte.